Kontinent, das europäische Magazin. Mit Jochen Marmitt.
Herzlich willkommen. Heute mit einem Schwerpunkt auf Großbritannien. Einerseits betreten wir einen gepflegten, sehr besonderen englischen Rasen. Wimbledon hat begonnen. Andererseits wollen wir zunächst einen Blick auf ein Land werfen, das leidet und hofft. Steigende Armut, ein marodes Gesundheitswesen, vernachlässigte Infrastruktur und abwasserverseuchte Flüsse. Wer bringt Besserung für Großbritannien? Am 4. Juli wird nun gewählt und die 14 Jahre währende konservative Regierung könnte abgewählt werden. Die Quittung für eine Phase heftiger Sparpolitik und den Brexit. Die sozialdemokratische Labour-Opposition führt in Umfragen, könnte die Wahl gewinnen. Unsere Korrespondenten Gabi Biesinger, Franziska Hoppen und Sven Lohmann waren im Land unterwegs.
Die Szene hätte nicht unglücklicher wirken können. Im strömenden Regen und ohne Schirm stand der konservative Premierminister Rishi Sunak am hastig herbeigeschafften Rednerpult vor der berühmten schwarzen Tür in 10 Downing Street. Er versuchte klatschnass gegen die plärrende Musik anzureden, die von einer Demonstration in der Nähe herüberschallte. Er habe den König gebeten, das Parlament aufzulösen. Am 4. Juli werde gewählt.
Now is the moment for Britain to choose its future. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July.
Es sei mutig, zu diesem Zeitpunkt in den Wahlkampf zu ziehen, kommentierten politische Beobachter. Wie ein begossener Pudel wirkte Sunak und seine konservative Partei könnte nach den Wahlen auch so aussehen. In Umfragen liegt die Regierungspartei seit Monaten rund 20 Punkte hinter der Labour-Opposition, auch wenn Labour-Chef Keir Starmer für viele Briten noch der große Unbekannte ist.
I believe that the single biggest question facing British politics today is, who is Keir Starmer?
Die größte Frage der britischen Politik sei, wer ist eigentlich Keir Starmer? Das stellte Politikjournalist Andrew Marr kürzlich in einem YouTube-Video fest und griff damit eine Frage auf, die sich viele Wählerinnen und Wähler stellen. Ja, als Labour-Chef kennt man Keir Starmer seit 4 Jahren, aber wie tickt der 61-Jährige? Wie ist er drauf?
You seem more like a political robot. How are you going to convince others like me to vote for you?
Well, the most
Er wirke wie ein Politroboter, stellte vor kurzem ein Publikumsgast bei einem der TV-Duelle im Wahlkampf fest. Wie der Labour-Chef ihn denn überzeugen wolle? Der konnte nicht aus seiner Haut. Und damit lässt sich eine Eigenschaft schon festhalten. Keir Starmer ist kein Selbstdarsteller. Das musste auch sein Biograf Tom Baldwin lernen, wie er in einem BBC-Podcast erzählt.
He quickly decided he didn't want an autobiography. He didn't want 350 pages of him talking about himself. That's sort of one of the reasons why I think he's a bit different to other politicians who love talking about themselves.
Starmer habe keine Lust auf eine Autobiografie gehabt, darauf 350 Seiten über sich selbst zu schreiben. Das unterscheide ihn von anderen Politikern, sagt Baldwin. Doch hin und wieder schimmert die Person Keir Starmer durch, mit einer echten Aufstiegsgeschichte.
My dad worked in a factory. He was a toolmaker. My mum was a nurse. We didn't have a lot of money when I was growing up. And we were in a position on occasion where we couldn't pay our bills. So I know how that feels.
Sein Vater sei Werkzeugmacher gewesen, berichtet Starmer in einem anderen TV-Duell. Seine Mutter Krankenschwester. Das Geld sei knapp gewesen.
We had our phone cut off because we didn't have the money. So I do know the anguish of worrying when the postman comes with a bill.
Zu Hause sei das Telefon wegen unbezahlter Rechnungen schon mal abgestellt worden. Er kenne die quälende Sorge, dass der Postbote die nächste Rechnung bringe. Noch etwas, das Starmer von anderen britischen Politikern unterscheidet, die oft aus reichen Familien kommen. Doch der junge Starmer arbeitet sich hoch und schafft den Aufstieg in die Mittelschicht als Anwalt.
He's not the flamboyant lawyer with the sort of jury in the palm of his hands. He's detail. He's evidence, he's facts, he's points of law. He's very sort of unpolitical in that sense.
Sagt Biograf Tom Baldwin. Starmer sei nicht der extravagante Anwalt gewesen. Beweise, Fakten, Details, das sei ihm wichtig gewesen. Starmer spezialisiert sich auf Menschenrechte, steigt später in eine Spitzenposition der Staatsanwaltschaft auf. Erst mit 52 Jahren entscheidet er sich, in die Politik zu gehen. Für mehr Gerechtigkeit, wie er sagt, um die gläserne Decke von Ober- und Unterschicht zu durchbrechen.
Sir Keir,
No, Keir.
Keir? Well, you don't have the sir.
I find it really clumsy, gets in the way, I don't like it.
Journalisten sollen ihn bloß nicht Sir nennen, erinnert er sie. Im Jahr davor hatte er noch den Ritterschlag für seine juristische Arbeit erhalten. Nun sieht er im Parlament oft so aus, als sei er lieber woanders. Er klingt manchmal zu langweilig, zu differenziert.
We gather he doesn't really like Westminster very much. He finds a lot of the way it works quite tedious. He finds the gossiping quite tedious. I think he finds some of the factionalism and the history of the Labour Party a bit weird and tedious.
Sagt Alba Ray von Bloomberg, die Starmers Karriere lange verfolgt hat. Er möge Westminster nicht besonders, fände den Tratsch nervig und die Grüppchenbildung auch. Er habe von Anfang an ein klares Ziel gehabt. Vorankommen, Labour wählbar machen, dann Premierminister werden.
You run to the left to become leader and then you run to the center to become prime minister.
Er habe erst die eine linke Wählerschaft angesprochen, um Parteichef zu werden, dann sei er in die Mitte gerückt, um als Premier gewählt werden zu können. Bei vielen kommt genau diese Zielstrebigkeit als Unschärfe an. Starmer ändere zu oft seine Meinung, heißt es von Kritikern. Er hat gegen den Brexit gestimmt, will aber kein zweites Referendum voranbringen. Er hat Wahlversprechen wieder fallen gelassen, zum Beispiel die Aufhebung der Studiengebühren. Er hat die Partei in die politische Mitte gezerrt. Aber damit hat er sie auch für eine breite Masse wählbar gemacht.
I will represent you. I will listen to you. And I will bring our party together.
So seine Worte, als Starmer 2020 als Labour-Anführer gewählt wurde. Er werde die Partei zusammenführen. Zunächst verbannte er dafür hunderte Mitglieder wegen Antisemitismusvorwürfen aus der Partei. Seinem Vorgänger Jeremy Corbyn war vorgeworfen worden, Antisemitismus in den eigenen Reihen zu dulden. Als ruthless wird Starmer seitdem auch beschrieben, als schonungslos. Kritiker sprachen von einer Säuberung des linken Flügels der Partei. Wer also ist Keir Starmer? Kein Tony Blair, kein radikaler Sozialist, sagt Journalist Andrew Marr. Er fasst es mit ein bisschen Pathos so zusammen.
If you think this is a broken country and it deserves somebody who believes in the state, understands the power of the state and who has a strong class basis, I think Keir Starmer may very well be.
Wer denke, Großbritannien sei kaputt und brauche jemanden mit Klassenverständnis, der wisse, wie der Laden läuft, der könne Keir Starmer wählen.
Nach 14 Jahren in der Regierung und 5 Premierministern hat sich die konservative Partei in Richtungsstreitigkeiten verloren. Dutzende Abgeordnete treten bei dieser Wahl gar nicht erst wieder an, weil sie angesichts der Umfragen befürchten, sowieso ihren Sitz zu verlieren. Und doch gibt es lang gediente, aufrechte konservative Parlamentarier, die weiterhin mit allen Mitteln verhindern möchten, dass Labour an die Regierung kommt.
In einem Reihenhausviertel im englischen Keynsham klingelt und klopft Jacob Rees-Mogg an jeder Tür.
Oh, sorry to stop you.
Guten Tag, ich wollte mal fragen, ob ich bei der Wahl auf Ihre Unterstützung hoffen kann. Ich bin da eher unentschlossen, sagt ein Mann mittleren Alters im Türrahmen. Jacob Rees-Mogg, bei dem Namen klingelt es vielleicht, ist einer der Brexit-Vorkämpfer der Konservativen. Nickelbrille, stets im Zweireiher gekleidet, machte er sich mit kühnen Versprechen einen Ruf vom glorreichen globalen Großbritannien. Ich wollte Ihnen mein Flugblatt geben. Darf ich mit Ihrer Unterstützung rechnen? Diesmal nicht. Seinen Wahlkreis hat Rees-Mogg bisher immer gewinnen können in den vergangenen 14 Jahren. Bei der Wahl zum britischen Parlament könnte er seinen Sitz nun verlieren. So wie viele seiner Parteifreunde auch. Der konservativen Partei droht eine erhebliche Schlappe. Ich gebe zu, die meisten denken, die Tories regieren seit 14 Jahren und das habe sich nun erschöpft. Zwei Erfolgserlebnisse ein paar Häuser weiter hellen die Stimmung auf. Und dann bekommt Jacob Rees-Mogg bei der Nachbarin die Leviten gelesen. Eine Frau, ebenfalls mittleren Alters, steht im Vorgarten. Ich habe immer konservativ gewählt, das bedauere ich. So wie ihr euch verhalten habt, das repräsentiert mich nicht mehr. Der Niedergang der Tories beginnt schon vor 2,5 Jahren. Boris Johnson hat das Blaue vom Himmel versprochen, bessere Zeiten für jeden, taumelt aber durch die Corona-Pandemie. Während der Rest des Landes isoliert zu Hause sitzt, feiert Johnson in 10 Downing Street Partys und lügt darüber.
There was no party and that no COVID rules were broken.
Es gab keine Partys und keine Regelverstöße. Nach diesen Sätzen im Parlament beginnen die Briten sich der Opposition zuzuwenden. In Umfragen übernimmt die Labour-Partei die Führung. Im Wahlkreis von Jacob Rees-Mogg sind die konservativen Skandale ein Grund für die Anti-Stimmung. Die anderen betreffen ihr Leben. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS ist derart heruntergewirtschaftet, dass Termine einem Lotteriespiel gleichen. 7,5 Millionen Briten warten auf Behandlungen oder Operationen. Auch welche, die über Leben oder Tod entscheiden. Die Tories versetzten zwischenzeitlich auch die Wirtschaft mit chaotischen Steuerplänen in Panik. Als Folge ist das Leben für die Menschen viel teurer geworden. Im Friseursalon auf der Haupteinkaufsstraße ist die Wut groß. Rachel Tyler schneidet gerade einer Kundin die Haare.
I don't think we should have come out of the EU.
Wir hätten die EU nicht verlassen dürfen. Die Lebenshaltungskosten sind exorbitant geworden, die Löhne ein Witz. Wer kann denn seine Rechnung noch bezahlen?
And, yeah, I think it's pretty poor.
Helena Branfield, die geduldig den letzten Feinschliff an ihren Haaren über sich ergehen lässt, hofft.
And I think this is what the country needs.
Unser Land braucht einen seriösen Premierminister. Hoffentlich bekommen wir den diesmal.
So hopefully we might get that this time.
Die Labour-Partei liegt in Umfragen komfortabel vorn. Es herrscht Wechselstimmung, auch im konservativen Wahlkreis in Keynesham. Am anderen Ende der Hauptstraße wäscht und pflegt Kate Hornby in ihrem Salon Hunde. Sie hat bisher immer die Tories gewählt.
I think we've been quite let down.
Wir wurden ganz schön im Stich gelassen in den vergangenen Jahren. So viele Versprechen, die nicht eingetreten sind. Und die Staatskassen sind leer. Alles nicht gut.
It's great.
Die Tories wählt sie diesmal nicht mehr. Schulden, obwohl die Steuern auf Rekordhöhe liegen. Die Straßen marode, soziale Leistungen wurden gekürzt. In Keynesham haben die Menschen das Gefühl, es gehe ihnen schlechter als vor 10 oder 15 Jahren. Jacob Rees-Mogg würde gerne über die Steuergeschenke der Konservativen reden oder über die Maßnahmen gegen Migration. Er findet selten Gehör. Ich finde, die Stimmung an den Türen ist immer noch freundlich, aber unsere Umfragewerte sind schrecklich. Vor 5 Jahren waren alle noch für uns, nun aber scheinen die Leute eher für Labour und Keir Starmer zu sein. Auf Nachfrage löst Keir Starmer, der Oppositionsführer, jetzt keine Euphorie aus in Keynesham, aber mehrheitlich wählen, so scheint es, würden sie ihn dennoch. Es ist eine Stimmung zu spüren und die sagt, alles ist besser als die Tories. Das erfährt Jacob Rees-Mogg ganz persönlich beim Flugblätterverteilen. Nur wenige wollen es haben.
Das Brexit-Referendum, angestoßen vom damaligen konservativen Premierminister David Cameron mit dem Ziel, in der EU zu bleiben, sollte eigentlich einen innerparteilichen Richtungsstreit über die EU-Mitgliedschaft beenden. Und es sollte ein Befreiungsschlag sein von UKIP, der rechtspopulistischen UK Independence Party, die für den Brexit trommelte. Doch die Briten stimmten 2016 dann tatsächlich für den Brexit. Dessen Umsetzung sorgt 8 Jahre später für viel Unzufriedenheit. Aus UKIP mit Nigel Farage, den die Medien Mr. Brexit nannten, ist inzwischen die Partei Reform geworden, wieder mit Farage an der Spitze. Während die Konservativen und Labour im Wahlkampf lieber nicht über den Brexit reden, schlägt Farage aus dem Thema weiter Kapital und könnte den gemäßigten Parteien bei dieser Wahl viele Stimmen abjagen.
Wie in vielen britischen Seebädern wird auch die Strandstraße in Clacton-on-Sea von Spielhallen gesäumt. Im Moon and Starfish Pub, kurz vor der Strandpromenade, sitzen schon am Vormittag die ersten mit einem Pilz im Biergarten.
Cheers. Cheers.
Vor dem Eingang zum Pub parken 2 Mobility-Scooter, die Elektromobile für Menschen, denen das Gehen schwerfällt. Der 50.000 Einwohnerort an der Nordsee gilt als eine der prekärsten Regionen Englands. Ladenzeilen sind verrammelt. In der Pavilion Bowl, dem Bowling Center am Strand, soll in einigen Wochen eine Adele-Imitatorin auftreten. Sonst nicht viel los. Die flatternde Regenbogenflagge vor dem Pink Palace Hotel bemüht sich, etwas Farbe in die Tristesse zu bringen. Beim EU-Referendum 2016 stimmten hier in Clacton 70% für den Brexit. Seitdem ist es mit dem Ort wirtschaftlich weiter bergab gegangen. Aber den Zusammenhang möchte hier keiner gerne herstellen. Stattdessen meint Dawn, die Politiker hätten die Menschen bei der Umsetzung des Brexits betrogen.
Wir haben Brexit gewählt, aber der ist nicht umgesetzt worden. Wir werden täglich überrannt von illegalen Einwanderern, die wegen des Geldes kommen. Und wenn Labour die Wahlen gewinnt, kannst du vergessen, dass noch irgendein echter Brite in diesem Land irgendwelche Rechte hat. Damit meine ich alle, die nicht auf der Straße Flaggen für Palästina hochhalten und randalieren. Aber wenn wir englische oder britische Flaggen zeigen, werden wir Rassisten genannt. Wir sind keine Rassisten, wir sind stolz und Patrioten. Dawn sitzt mit zwei Freundinnen auf einer Picknickbank an der Strandpromenade. Sie warten auf Nigel Farage. Jane hofft vor allem, dass Farage ihre Stadt wieder attraktiver macht.
It's run down.
Clacton ist leider sehr heruntergekommen. Früher war es hier besser. Ich finde, Nigel sagt sehr kluge Dinge und steht für alles, was ich sehen möchte, was in diesem Land geschieht und in unserer Stadt.
I want to see happen in this country, and especially this town.
Inmitten der Menschentraube klettert der 60-jährige Kandidat jetzt auf eine Picknickbank, greift ein Mikrofon und sein Pressesprecher wuchtet sich einen Lautsprecher auf den Kopf, damit alle besser hören können.
Without Clacton, Brexit would not have happened. So thank you, Clacton.
Ohne Clacton wäre der Brexit nicht passiert. Danke dafür, Clacton, begrüßt Farage die Menge und schwenkt dann gleich auf sein Lieblingsthema Einwanderung. Die EU-Freizügigkeit zu beenden, war einer seiner Hauptgründe für den Brexit. Doch seitdem ist die Zahl der legalen Einwanderer deutlich gestiegen. Mit dem Brexit haben wir Unabhängigkeit gewählt, aber die Konservativen haben euer Vertrauen missbraucht und die Grenzen für eine Masseneinwanderung geöffnet, wie wir sie noch nie erlebt haben. Dafür werden sie einen hohen Preis zahlen müssen. Doch nicht nur Farage-Fans sind an die Strandpromenade gekommen. In der Menschenmenge taucht ein weißes Banner auf. Farage, not welcome here, steht da drauf. Zwei Männer und eine Frau halten das Spruchband in die Höhe. Barry ist einer von ihnen.
We want to show that not everybody in Clacton is a supporter of Nigel Farage. A lot of us think he's a fraud. He's here to use the town for his own purposes.
Wir wollen zeigen, dass nicht jeder hier in Clacton Mr. Farage unterstützt. Viele meinen, er ist ein Betrüger, der unsere Stadt nur für seine Zwecke missbraucht. Als Farage von der Picknickbank klettert und seine Anhänger die Promenade verlassen, werden die drei Protestierenden noch angerempelt und angemacht. Barry lacht das weg. Verräter, stinkender Linker, geh nach Nord-London, wo die alle sind. Ich lebe gern hier in Clacton, erwidert Barry. Farage hat derweil wieder den Moon and Starfish Pub erreicht und hält dort Hof. Bier in der Hand spricht er geduldig mit seinen Fans, genießt das Bad in der Menge. Vor dem Pub hat sich William Kejani aufgebaut. Er ist Wettanbieter für die Firma Star Sports und hat die Quoten dafür, ob Farage in Clacton gewinnen kann, auf einer Tafel notiert. Die Chancen stehen gut, meint William, dass Farage den Konservativen den Wahlkreis abnehmen kann.
Very strong chance. He's 4-11.
Unsere Quote ist 4-11. Das bedeutet über 70% Wahrscheinlichkeit, dass er den Sitz holt. Wir haben hier sorgfältig die Demografie des Wahlkreises erhoben und den Farage-Faktor eingerechnet und uns dann gefragt, ob vielleicht hier Labour die Konservativen schlagen könnte, weil Reform sie Stimmen kostet. Aber nein, Labour wird hier nicht so stark sein. Clacton ist ideales Terrain für Reform. Dass Farage in Clacton den Konservativen den Sitz abnehmen könnte, ist eine Sache. Doch dazu kommt, er hat den Wahlkampf insgesamt aufgemischt und ermutigt potenzielle Reformwähler im ganzen Land, jetzt doch für seine Partei zu stimmen.
Für die Labour Party war Schottland über Jahrzehnte sicheres Terrain. Doch bei den Wahlen 2015 wurde plötzlich die schottische Nationalpartei SNP stärkste Kraft in Schottland. Eng verbunden mit dem Thema der schottischen Unabhängigkeit von Großbritannien erlebte die Partei unter Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon einen ungeahnten Höhenflug. Doch nach Sturgeons Rücktritt, einem Finanzskandal und innerparteilichen Richtungskämpfen wittert Labour jetzt die Chance, Schottland zurückzuerobern.
Hello there, sorry to trouble you. I'm just calling on behalf of the Labour Party. Just to see what your thoughts are about the election, really.
Scott Arthur, Labour-Kandidat für Edinburgh South West, ist im Haustürwahlkampf unterwegs. In einem Mehrfamilienhaus klingelt er sich mit seinem Team durch die Etagen.
Ah, right, okay.
Der 55-Jährige kann selbst kaum glauben, was gerade passiert. Umfragen zufolge wird es in seinem Wahlkreis ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SNP geben, der Scottish National Party. Scott Arthur könnte mit Labour gewinnen. Und das ist nur eines von vielen Beispielen in Schottland.
People would have laughed at us. But now, you know, some of the polling suggests we might just get 30, which is incredible. Absolutely incredible.
Laut einer Hochrechnung könnte Labour in Schottland bis zu 30 von insgesamt 57 Sitzen gewinnen. In den letzten 10 Jahren sei das undenkbar gewesen, sagt Arthur. Zeitungen sprechen schon von einem Richtungswechsel. Denn 2015 hatte die SNP in einem Erdrutschsieg fast alle schottischen Sitze für das Parlament in Westminster abgeräumt, so auch in diesem Wahlkreis. Ihr Kernthema, Schottlands Unabhängigkeit, elektrisierte die Wähler. Und mit klassisch linken Positionen waren die Nationalisten an Labour vorbeigezogen. Labour verlor seine einstige Hochburg Schottland. Doch seitdem ist viel passiert, sagt Arthur.
It's about change. People want change, you know?
Es geht um Veränderung. Die Leute sind wütend auf die Tory-Regierung. Und hier in Schottland sind sie enttäuscht von der SNP. Der Partei haben viele vertraut. Als sie 2015 so viele Sitze gewann, hat die SNP gesagt, sie werde anders sein. Aber jetzt sehen die Leute, sie sind noch schlimmer. Die SNP stellte im schottischen Regionalparlament in Edinburgh lange die Regierung, aktuell mit einer Minderheit. Doch dann kamen eine bis heute schwelende Finanzaffäre, eine Koalition mit den Grünen inklusive Richtungsstreit sowie 3 neue Parteichefs in etwas mehr als einem Jahr. Und das einstige Kernthema, Schottlands Unabhängigkeit, spiele für viele Menschen kaum noch eine Rolle, sagt Labour-Mitglied Lewis Weatherspoon, ein hipper Typ mit Schnauzbart, der beim Haustürwahlkampf hilft.
When I joined the Labour Party for the next few, 3 or 4 elections, independence was all that people were talking about. I don't get a sense of that anymore. The independence question is not coming up on the doorsteps at all.
Als er damals der Labour-Partei beigetreten war, sei Unabhängigkeit noch Thema gewesen. Nun ginge es eher um teure Preise in den Geschäften, langes Warten auf Arzttermine oder schlechte Bildungserfolge der Schulen. Auch Anwohner Ross McKinley, der sich lange mit dem Labour-Wahlkampfteam unterhält, sagt, Unabhängigkeit habe für ihn keine Priorität.
The SNP are all over the place.
Die SNP ist komplett von der Rolle. Wir brauchen jetzt keinen Nationalismus. Wir brauchen mehr Zusammenhalt statt Spaltung. Unabhängigkeit wird vielleicht wieder Thema, wenn da wer Kompetenteres an der Macht ist. Aber jetzt sind wir in so einer tiefen Wirtschaftskrise. Wir brauchen jetzt Stabilität.
But right now we're in such crisis economically that the last thing we need is a really big change. We just need things to be kept calm at the moment.
Und Stabilität könne Labour liefern, sagt Scott Arthur. Besser als die SNP.
So the narrative that the SNP has used in the past is that vote SNP to send a message to the UK government. You should vote Labour to send a government to Westminster rather than a message.
Statt wie die SNP nur als Oppositionspartei für schottische Interessen einzustehen, könne Labour die Schotten als Regierungspartei vertreten. Am anderen Ende der Stadt, auf einem Bürgerfest in Edinburgh North and Leith, ist Deidre Brock mit Infomaterial unterwegs. Die SNP-Abgeordnete will ihr Mandat für Westminster bei der Wahl am 4. Juli verteidigen. Doch auch in ihrem Wahlkreis könnte es knapp werden. Brock sieht die Schuld bei den Tories.
You have a situation where the whole of the UK is fed up with the Tory government. They've had enough of the incompetence and the.
Ganz Großbritannien hat die Tories satt, ihre Unfähigkeit und ihre regelrechte Grausamkeit gegenüber benachteiligten Menschen. Deshalb sind die Briten entschlossen, die Konservativen aus dem Amt zu wählen, egal wie. Und wenn das am besten mit Labour geht, dann eben so.
Labour is the best machine for them, then the best way of doing that, then they'll achieve that.
Labour als Mittel zum Zweck. Denn die SNP als kleine schottische Partei würde in Westminster ohnehin nie die nötigen Mehrheiten erreichen. Und tatsächlich, beim Bürgerfest outet sich keiner der Besucher als glühender Labour-Fan.
I want to get Labour in because at the moment I think that the lesser of two evils.
Sagt Gordon Neal, der in der Spieleindustrie arbeitet. Labour sei das kleinere Übel.
I think with Labour is kind of the lesser of two evils. Doesn't matter who you vote for, most of them, at least in the UK, will lie to you. It's kind of hard to really take it serious. It's a bit of a joke here.
Sagt Gerard McHutchin, ein Jugendarbeiter. Egal wen man wähle, es würden eh alle Politiker lügen. Das sei doch alles ein Witz. Und weil es in Großbritannien kein Verhältniswahlrecht gibt, sondern nur Direktmandate vergeben werden, wählen viele mit ihrer einen kostbaren Stimme taktisch, so wie Ayla.
Probably Labour, but more of a tactical vote than as where my views actually align.
Der wahrscheinliche Richtungswechsel in Schottland sagt also möglicherweise weniger über das Verhältnis der Schotten zu SNP und Labour aus und mehr über ihren Unmut über die Tory-Partei. Für die SNP jedoch kein Grund, nicht dennoch die Werbetrommel zu rühren. Deidre Brock betont, ihre Partei trete viel eher für soziale Gerechtigkeit ein als Labour.
If you have SNP MPs, you also get rid of conservative governments, but you've got people who will be able to keep a Labour government shoved to the left focused on the left rather than continuing to travel down that right-wing path.
Eine starke SNP-Opposition könne aus Brocks Sicht eine wahrscheinliche Labour-Regierung nach der Wahl nach links drängen, also dahin, wo sich die meisten Schotten auf dem politischen Spektrum verorten würden. Und die SNP könne sich weiter für Schottlands Unabhängigkeit einsetzen, denn die sei der Schlüssel, um all die Probleme zu lösen, die beim Haustürwahlkampf aufkommen.
For us, independence represents a way out of this, and it represents a way out of a broken Westminster system that will never suit the people of Scotland, and it will never reflect that left of centre. Approach, that focus on social justice that the majority of people in Scotland find very important.
Selbst über Migration entscheiden zu können, über Sicherheitspolitik, Beziehungen zur EU, das will die SNP. Aber es bleibt fraglich, ob sie am 4. Juli genug Sitze bekommen wird, um in Westminster wirklich eine laute Opposition sein zu können. Und Labour hat sich bereits gegen ein Unabhängigkeitsreferendum positioniert.
Nachdem die Konservativen 2010 mit Premierminister David Cameron an die Regierung kamen, verordneten sie dem Land ein Jahrzehnt der Austerität, der strikten Sparpolitik. Ziel war es, das Defizit im öffentlichen Sektor zu verringern und die Staatsverschuldung zu senken. Die Folgen sind heute zu spüren. Marode Infrastruktur, löchrige Sozialsysteme, steigende Armut. Besonders heruntergewirtschaftet nach der Corona-Pandemie ist der öffentliche Gesundheitsdienst NHS, der National Health Service. 7,5 Millionen Menschen warten auf Behandlungen, von Hüftoperationen bis Krebstherapie. Die Verzweiflung im Land ist groß. Und das Problem ist so gewaltig, dass auch eine neue Regierung, die leere Kassen vorfinden wird, nicht schnell wird Abhilfe schaffen können.
Julian Martin sitzt zu Hause im englischen Chester, als er einen Herzinfarkt erleidet. Er ruft den Notarzt und anschließend seine Lebenspartnerin Leslie an. Eine Viertelstunde später ist sie in der gemeinsamen Wohnung.
And then when I got here, I...
Ich dachte, wenn ich ankomme, ist der Notarzt da. Er hat ja einen Herzinfarkt. Als ich aber aufschloss, saß er alleine auf dem Boden.
I let myself in and he was sat on the floor.
Mehrfach ruft Leslie Bennett den Notruf und wird immer wieder vertröstet. Nicht länger als 18 Minuten soll es eigentlich dauern, bis der Rettungsdienst eintrifft.
And I said, I really need an ambulance.
Ich sagte, er stirbt mir hier gleich. Während meiner Anrufe saß ich mit Julian auf dem Boden und er wimmerte, er würde seine Beine nicht mehr spüren. Es dauert anderthalb Stunden, bis die Sanitäter eintreffen. Der 59-jährige Julian schafft es noch bis ins Krankenhaus. Dort stirbt er. Er wurde im Stich gelassen. Er war so ein guter Mensch und hat das alles nicht verdient. Er sollte am Leben sein.
You still should be here.
Der zuständige Notdienst untersucht nun Julians Fall und die Frage, warum es so lange dauerte, bis ein Notarzt verfügbar war. Regelmäßig überschreiten Rettungsdienste die vorgegebenen Zeiten, mittlerweile auch bei lebensbedrohlichen Notfällen. Es fehlt an Personal. Hinzu kommt, Krankenwagen warten zum Teil stundenlang, um Patienten im Krankenhaus abgeben zu können. Die Notaufnahmen sind schlicht überfüllt. Die Sanitäter sitzen fest und fehlen dann, um zum nächsten Notfall auszurücken. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS ist das wichtigste Wahlthema für die Briten. Er ist seit Jahren kaputt gespart. Es fehlt an Personal und moderner Technik. Das hat fatale Folgen. Sage und schreibe, 7,5 Millionen Patienten warten mittlerweile auf Operationen oder Behandlungen. David Lambert liegt schon 4 Wochen in seinem Krankenhausbett, um am Herzen operiert zu werden. Ich gebe niemandem im NHS die Schuld. Die Regierung, sie gibt ihnen einfach die Ressourcen nicht. Die konservative Regierung verspricht seit Jahren, den NHS zu modernisieren und ihn finanziell besser auszustatten. Die Realität ist eine andere. Der Zustand wird von Jahr zu Jahr schlechter. Die Briten haben mittlerweile schier Angst, krank zu werden. Der Fall von Nathaniel Dye ist ein dramatisches Beispiel für die politische Tatenlosigkeit. Vor 1,5 Jahren bekommt er die Diagnose Darmkrebs. Ich dachte, lasst uns loslegen, ich habe Krebs, da ist Zeit doch entscheidend. Ich musste 3,5 Monate, 100 Tage warten. Mehr als 2 Monate dürfen es nicht sein. Es ist also klar, dass ich viel zu lange warten musste.
The target is 62 days, 2 months. So I guess it's clear I waited too long.
Während er wartete, streute der Krebs so sehr, dass seine Heilungschancen nun nur noch minimal sind.
It's fair to say that if
Ich glaube, ich kann sagen, wenn die Behandlung früher begonnen hätte, das Gesundheitssystem nicht so kaputt wäre, dann hätte ich den Krebs vielleicht besiegen können. 14 Jahre ist die konservative Regierung nun am Ruder. Im Wahlkampf fällt es Premierminister Rishi Sunak schwer, beim zentralen Thema Gesundheitsdienst überzeugend zu wirken. Der Gesundheitsdienst ist bei mir in besten Händen. Dafür werde ich mich immer einsetzen. Jeder soll sicher sein, dass ihm auch geholfen wird, wenn er Hilfe braucht. Für Nathaniel Dye ist klar, dass er die Tories unter keinen Umständen wählen wird. Er unterstützt aktiv die Labour-Partei. Die will Wartezeiten reduzieren mit mehr Personal und Terminen an den Wochenenden. Leslie Bennett weiß noch nicht, wen sie wählen wird. Auf keinen Fall aber die Konservativen.
Well, the NHS is broken.
Der NHS ist kaputt. Jemand muss eine Lösung finden, damit er wieder so gut wird, wie er einmal war. Er kostet Leben. Es muss etwas unternommen werden.
It's costing lives. Something needs to be done.
Damit spricht sie den Briten aus der Seele.
Die Reportage aus Großbritannien vor der Wahl. Sie hören SR2 Kulturradio, Kontinent, Ihr europäisches Magazin. Jetzt suchen wir noch ein ganz besonderes Grün auf. Seit dem 1. Juli wird wieder in Wimbledon gespielt. Das älteste Tennisturnier der Welt, die Wimbledon Championships, sind ein Klassiker und das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, das auf Rasen ausgetragen wird. Warum wird dort auf Rasen gespielt? Welche Logistik steckt hinter der Rasenpflege und warum gilt dieser Rasen sogar als heilig? Gabi Biesinger war auf dem Grün unterwegs.
Aggressive Aufschläge, schnelle Volleys. Auf Rasen erreicht ein Tennisball höhere Geschwindigkeiten als auf Sandplätzen. Wimbledon ist das einzige der vier renommierten Grand-Slam-Turniere, bei dem auf Rasen gespielt wird. So will es die Tradition des All England Lawn Tennis Clubs im Süden von London. Und deshalb pilgern auch jedes Jahr zehntausende Tennisfans dorthin, selbst wenn gerade gar nicht gespielt wird. Bob und seine Familie sind aus den USA für eine Führung angereist. Er verfolgt das berühmte Tennisturnier seit Jahrzehnten im Fernsehen.
Been watching Wimbledon for decades. For me, it's probably the most important tennis location in the world.
Das hier ist vermutlich der bedeutendste Tennisplatz der Welt. In den USA werde ja auf Hartplätzen gespielt, darum sei das mit dem Rasen hier ja weltweit ziemlich einzigartig.
In the States we play on hard court, but that's what makes it kind of special, is that it's the only place in the world where you see that. It was really great to just see the space.
Einfach an diesem Ort zu sein, wo all diese Legenden gespielt haben. Besuchergruppen werden vor Beginn der Führung gewarnt, dem einzigartigen Rasen bloß nicht zu nahe zu kommen. Anfassen oder betreten streng verboten. Wer es trotzdem versucht, muss das Gelände verlassen. Herr über den Rasen in Wimbledon, über die 19 Tennisplätze und auch alle anderen Pflanzen auf dem Gelände ist Neil Stubley. Seit fast 30 Jahren ist er an der Tenniskultstätte tätig und trägt inzwischen die schöne Berufsbezeichnung Head of Courts and Horticulture. Wenn man von den Zuschauerrängen auf Court Number One auf das helle Grün blickt, sieht das fast ein bisschen künstlich aus, wie ein Samtteppich.
The grass itself is soft, it's lush.
Das Gras selbst fühlt sich weich an und satt, aber der Lehmboden darunter, der ist so hart wie diese Betonmauer hier. Das hat man gesehen, wenn Boris Becker hier früher seinen berühmten Becker-Hecht gemacht hat und dann an den Knien blutete. Der Untergrund ist richtig hart.
Jetzt kommt der Aufschlag.
Unerreichbar für Kevin Curran. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker.
Boris Becker ist natürlich einer, der hier in Wimbledon Tennisgeschichte geschrieben hat. 1985 gewann er als erster Deutscher und jüngster Teilnehmer mit 17 Jahren den Titel im Herreneinzel. Auf dem heiligen Rasen, auf dem Center Court. In einer Fernsehdoku Anfang der 1990er Jahre schilderte Becker ehrfürchtig, wie es sich anfühlt, in Wimbledon auf den Center Court zu treten. Nach weiteren Siegen nannte er das Herzstück der Tennisanlage dann sein Wohnzimmer.
Also so eine Atmosphäre hat keinen Platz, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? Weil es ist wirklich ein bewegender Moment, hier erstmal drauf zu gehen, ne? Und auch wenn man die Spieler fragt, also die ersten Schritte hier drauf, das sind sehr schwer, ne? Ja.
15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben Platz auf dem Center Court, quasi dem Altarraum der Kathedrale des weißen Sports. Hier werden seit über 100 Jahren Kämpfe biblischen Ausmaßes ausgetragen zwischen Tennisgöttinnen und Tennisgöttern. Martina Navratilova reckte auf dem Center Court als Rekordspielerin 9-mal die Damentrophäe in die Höhe, gefolgt von Steffi Graf und Serena Williams mit jeweils 7 Siegen. Bei den Herren war Roger Federer 8-mal erfolgreich, Pete Sampras kam auf 7 Siege und Novak Djokovic könnte seine Sammlung von bisher 7 Pokalen noch erweitern. Das mit dem weißen Sport und überwiegend weißer Sportkleidung nimmt man in Wimbledon übrigens noch sehr ernst, erläutert Marlene Lundin, Kuratorin im Tennismuseum auf dem Gelände. Auch wenn es an einigen Stellen immer wieder Lockerungen gibt.
We have the tennis dress.
Wir haben im Museum das Tenniskleid von Serena Williams von 2010. Das ist zwar weiß, aber dazu trug sie pinkfarbene Shorts, die damals Aufsehen erregten. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder Regeln geändert. Seit dem vergangenen Jahr ist es Frauen offiziell erlaubt, farbige Shorts zu tragen. Früher verneigten sich Spieler, wenn sie an der Royal Box der königlichen Loge vorbei auf den Center Court schritten. Spielerinnen machten einen Knicks. Auch pflegt man in Wimbledon auf dem Hauptplatz nach wie vor Abstinenz, was Werbung und Reklameschilder angeht. Vielleicht trägt zum heiligen Nimbus von Wimbledon auch bei, dass das Tennisgelände an der Church Road, der Kirchstraße, liegt. Bei den Briten gibt es die Formulierung mit dem heiligen Rasen übrigens nicht in der direkten Übersetzung als Holy Grass. In Wimbledon spricht man eher von Tennis in einem englischen Garten.
Wimbledon is seen today as tennis in an English garden.
Das führt ja auch wieder auf die Anfänge des Rasentennis zurück. Als man in den 1870er Jahren begann, Tennis zu spielen, wurde der Sport sehr schnell sehr beliebt und man spielte bei Gartenfesten und Teenachmittagen im ganzen Land. Einen Vorläufer des Tennis spielten schon Mönche im Mittelalter, wobei der Ball mit der Handfläche weggeschlagen wurde, beim sogenannten Jeu de Paume, was Handteller bedeutet. In Ballhäusern schlugen sich Studenten in Cambridge und Oxford die Bälle um die Ohren und König Heinrich VIII. Ließ in Hampton Court im 16. Jahrhundert einen bis heute erhaltenen Tennisplatz errichten. Aber Rasentennis im heutigen Sinne wurde erst im 19. Jahrhundert möglich.
It was really first in the 1800s that the people were able to play these type of sports.
Das hing damit zusammen, dass damals der Rasenmäher erfunden wurde, mit dem man das Gras stutzen konnte. Und auch vulkanisiertes Gummi wurde damals entwickelt für Tennisbälle, die auf Gras auf- und abspringen.
Rubber, which allowed for the type of tennis ball that has a good bounce.
Die ersten Lawn Tennis Championships fanden im Juli 1877 auf einem Gelände an der Warple Road in Wimbledon statt. Anlass dafür war eine Rechnung über 10 Pfund für eine Rasenwalze, die erneuert werden musste. So entstand die Idee, ein Turnier abzuhalten und dafür von den Zuschauern Eintritt zu kassieren. Zunächst nur für Herren Einzel zugelassen, wurden 1884 die Wettbewerbe für Damen Einzel und Herren Doppel eingeführt. Erst 30 Jahre später kamen Damen Doppel und Mixed dazu. 1922 wurde dann der Tenniskomplex eingeweiht, auf dem heute noch gespielt wird. Hinter dem englischen Rasen im englischen Garten Wimbledon stecken eine Menge Arbeit und ein großes Team, das zeitweise 30 Leute umfasst. Während des Turniers werden die Grashalme jeden Tag aufs Neue auf 8 mm gekürzt. Und nachdem der letzte Ball geschlagen wurde, dauert es ein ganzes Jahr, um die Plätze wieder fit zu machen für die kommende Saison, schildert der Chef über die Courts, Neil Stubley. Der Rasen auf den Plätzen wird komplett zurückgeschnitten oder ganz abgetragen und dann neu gesät. Und dann müssen wir ihn durch Herbst und Winter bringen. Düngen, mähen, Unkraut jäten. Und dann hoffen wir, dass Mutter Natur mitspielt und irgendwann die Sonne rauskommt. Unterstützt wird Stubleys Team beim Aufbau der Courts durch ein Forschungsinstitut für Rasenplätze, das Sports Turf Research Institute in York. Sam Swires und sein Team tüfteln dort an der optimalen Saatgutmischung für Tennisplätze, die neben der Strapazierfähigkeit auch eine hohe Regenerationsrate aufweist, damit Schäden schnellstmöglich wieder verschwinden. Im Videointerview schildert Swires, wie auf einer Rasenfläche mit Wimbledon-Gras die Abnutzung durch ein Tennismatch simuliert wird. Mit einer sogenannten Wear Machine fahren wir immer wieder über den Rasen. Die Maschine traktiert das Gras mit den Gummisohlen von Tennisschuhen und wir sehen, welche Spuren das hinterlässt. Entsprechend geben wir dann Empfehlungen zur Zusammensetzung der Grasmischung oder des Bodens. Der größte Gegner während des laufenden Turniers ist dann das Wetter. Neben den Wetterstationen, die in Wimbledon die Entwicklung möglichst präzise vorhersagen sollen, läuft jeder noch mit diversen Apps und Regenradaranzeigen auf dem Handy rum, schildert Sam Swires.
Everybody's got 10 different applications on their phones.
Und dann gibt es die Anweisung, den Court mit Planen abzudecken und womöglich das Dach über dem Platz zu schließen. Aber es passiert schon mal, dass viel mehr Regen kommt als erwartet oder er kommt völlig überraschend. Die Abdeckung mit Planen in den berüchtigten Regenpausen, die auch schon mal ein, zwei Tage dauern können, wenn es schlecht läuft, dient dazu, die Spielfähigkeit der Plätze zu erhalten, erklärt Niels Dubley.
With covers we can actually control.
Wenn der Platz zu hart wird, können wir ihn etwas wässern. Und wenn er durch Regen zu weich wird, mit Walzen das Wasser verdrängen. Wir können einzelne Faktoren kontrollieren, aber Rasen ist lebendig und reagiert auf das Wetter. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass die Turniere jedes Mal anders sind, weil das Wetter nie das gleiche ist. Es gibt immer wieder Kommentare, positive und negative. Aber solange man davon überzeugt ist, sein Bestes gegeben zu haben, um den Platz optimal vorzubereiten, damit faire Bedingungen herrschen, muss man damit leben, dass es Kritik gibt. Niels Dubley ist sich bewusst, dass das rechteckige Stück Rasen inmitten des Center Courts in Wimbledon ohne Zweifel eine der am argwöhnischsten beäugten Rasenflächen der Welt ist. Und es erfüllt ihn mit Stolz, dafür die Verantwortung zu tragen.
You know, Center Court Wimbledon is probably the most scrutinized piece of turf in the world, so.
Der Druck ist manchmal ganz schön groß, aber schließlich zeigst du dein Werk der ganzen Welt und das ist ein gutes Gefühl.
Your work is being showcased to the world, so it's quite a nice feeling.
Gabi Biesinger hat sich den heiligen Rasen mal genauer angeschaut. Der wird ja aktuell wieder stark strapaziert in Wimbledon. Soweit Kontinent, Ihr europäisches Magazin für heute. Den Podcast finden Sie wie immer auf sr2.de und in der ARD Audiothek. Es bedankt und verabschiedet sich Jochen Marmitt.